Das Evangelium oder überhaupt Gottes Wort erzeugt Glauben, wenn wir es lesen, wenn wir es hören. Die Bibel sagt, Glaube kommt vom Hören oder natürlich auch Lesen. Ja, einfach aufnehmen, was Gott sagt, was die Wahrheit ist, dann erzeugt es Glauben in uns. Aber Fakt ist, dass man es immer wieder hören muss und sich damit auch intensiv auseinandersetzen. Nicht bloß einfach, habe ich gehört, habe ich mal gelesen, passt schon, vergisst man wieder mehr oder weniger. Sondern mit dem Wort Gottes muss man sich intensiv beschäftigen, vor allem mit dem Evangelium und mit den Dingen, die wirklich um den Glauben sich drehen und um Gebet. Da ist ja der Glaube vorrangig zu benutzen. Und das muss Herzensglauben erzeugen und das tut es auch. Weil das Wort ist Geist und es ist Leben. Es ist wirksam, wenn wir uns damit beschäftigen. Es soll nicht bloß ein Glaube aus dem Verstand herauskommen. Jetzt habe ich es gelesen, aha, jetzt mache ich es einmal so und schaue mal, ob das funktioniert. Dann ist es in der Regel so, dass es nicht funktioniert. Und dann erzeugt es eher Zweifel und Unglauben und Enttäuschungen. Darum macht es Sinn, das Wort länger aufzunehmen, bis es mehr ins Herz eindringt, in den Geist vordringt und sich da mit dem Glauben verbindet. Und dann fängt der Christ irgendwann an, automatisch nach dem Wort Gottes zu handeln. Automatisch zu beten, wenn ein Problem ist. Automatisch zu danken, wenn eine Sache erledigt ist. Automatisch auf den Geist zu reagieren und nicht auf die Umstände, was die Sinne vermitteln oder was die Logik irgendwie sich zusammenreimt, dann ist dieser Herzensglaube, dieser Glaube, der Ergebnisse bringt, entstanden. Diese Abkürzung im Fleisch, nach dem Verstand, nach dem Wort Gottes zu handeln, das funktioniert einfach nicht. Das ist zwar etwas, was man meint, es geht schnell, aha, habe ich gelesen, so soll ich beten, jetzt bete ich einfach. Wenn es einmal funktioniert, ist ja recht. Aber ich stelle halt fest, dass es Sinn macht, diese Schriftstellen über Gebet länger vor Augen zu behalten, länger darüber zu meditieren und dann zu beten, dann wird die Erfolgsquote schon etwas höher. Also wie gesagt, diese Kurzversion vom Verstand heraus ist noch nicht dementsprechend der Herzensglaube aus dem Geist heraus. Und das macht den großen Unterschied der ganzen Sache. Wenn wir uns aber intensiv mit dem Wort beschäftigen, mit dem neutestamentlichen Wort, mit Jesus und mit dem, was er am Kreuz getan hat, mit den Schriften, die Briefe von Paulus, Petrus und so weiter, dann kommen der ganzen Sache ein Stück näher. Dann kommt nämlich plötzlich die Seele, wo Verstand und Gefühle mit reinspielen, in Einklang mit dem wiedergeborenen Geist. Und das ist ein ganz großer Schlüssel für das erfolgreiche Gebetsleben. Wenn deine Seele, dein Verstand und alles in dir mit den geistlichen Dingen in Einklang kommt, dann funktioniert es plötzlich. Aber dann betest du nicht einfach, weil du dir jetzt einbildest, das und das wäre nicht schlecht, das könnte man brauchen, sondern dann spielt der Herr mit hinein, der Heilige Geist mit hinein, um dich zu leiten, anzuleiten über ein Gebet, das Gottes Willen auch entspricht. Und dann wird der Erfolg sich mit Sicherheit einstellen. Weil es ist unser wiedergeborener Geist, und der steht in Beziehung mit dem Himmel, aber mit Gott selbst, weil Gott ist Geist und wir, der wiedergeborene Geist, ist auch ein Geist und es ist dieselbe Ebene. Mit der Seele, mit dem Verstand können wir nicht mit Gott in Verbindung treten. Darum funktioniert das verstandesmäßige, seelische weniger. Aber über unseren wiedergeborenen, wieder lebendig gemachten Geist können wir mit unserem himmlischen Papa unter Zuhilfenahme des Heiligen Geistes natürlich in Einklang kommen und in Beziehung kommen. Und darum rede ich ja oft von betet viel in neuen Sprachen, weil das ist eigentlich nicht der Idealweg, weil da einfach dein Geist betet, ohne dass der Verstand irgendwo was mitzureden hat. Dann betet der Geist direkt zum himmlischen Papa und es kommt was dabei raus. Und der Verstand wird hinterher informiert oder mit einbezogen. Das ist eine gute Sache. Und wenn wir mit dem Herrn in Beziehung treten, auf der Ebene des Geistes, dann treten wir auch mit der Herrlichkeit in Beziehung. Und die Herrlichkeit Gottes ist es, die die Wunder wirkt. Wenn die Herrlichkeit Gottes dich erreicht, dann geht die Post ab. Ja, und dazu ist jeder wiedergeborene Christ oder jeder wiedergeborene Geist fähig dazu, er ist imstande dazu und ist berechtigt, auf der Ebene des Geistes mit dem lebendigen Gott in Beziehung zu treten. Du findest in der Bibel, selbst im Alten Testament, findest du Leute, die über die Schiene des Geistes mit dem lebendigen Gott in Verbindung getreten sind. Wir haben angefangen von Adam oder Abraham, Mose, die Propheten, die Könige und so weiter. Und im Neuen Testament sollten das alle Gläubigen eigentlich tun. Sie sind zumindest befähigt dazu. Ob sie so gelehrt wurden, ist wieder was anderes. Sie wissen es vielleicht nicht, dass sie diese Befähigung haben. Darum ist es wichtig, Geistlehre zu bekommen und noch wichtiger dann auch zu versuchen, das in die Praxis umzusetzen. Aber da kann man lernen. Und das kann man lernen. Und dann kann man auch von Gott empfangen, was man braucht. Und es ist einfach ein Glaubensakt. Nicht daran spekulieren, sondern ich tue das jetzt im Glauben. Ich gehe jetzt mit Gott in Beziehung über den Geist. Das ist eine grundlegende Entscheidung. Genauso wie man die Taufe im Heiligen Geist einfach mit Glauben empfängt, weil man sagt, der Geist ist ausgegossen, er ist da und jetzt glaube ich das und jetzt bitte ich drum und jetzt empfange ich den Heiligen Geist und jetzt bete ich in neuen Sprachen. Manche Leute haben da irgendwie ganz ein kompliziertes Denken drin und meinen, ja, da muss jetzt der Heilige Geist jetzt total über mich kommen und dann wird es irgendwo. Nein, jeder muss seinen Glauben dafür einsetzen. Es ist vielleicht ein Stück leichter, wenn jetzt auf einer Versammlung die Salbung ziemlich stark drauf ist, ist okay. Aber grundsätzlich kann jeder Glaubende zu jeder Zeit, egal wo er ist, den Heiligen Geist empfangen. Und das ist eine gute Sache. Aber es braucht einfach auch den Glauben. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen, haben wir es letztes Mal gehört. Also deshalb immer wieder hören, den Sinn erneuern, unser Denken erneuern, unsere innere Gesinnung erneuern, nach Römer 12,2. Man erzeugt das Glauben und dann werden wir dann auch handeln von innen heraus, werden dementsprechend reden und auch dementsprechend beten. Und aus diesem Grund gibt es heute noch einmal diese Lehre vom letzten Mal, ein bisschen wiederholt, ein bisschen gekürzt oder zusammengefasst. Auch der Hagin hat geschrieben, dass man es den Leuten immer wieder predigen muss, immer wieder, bis irgendwann einmal der Groschen fällt und es Klick macht und die Leute plötzlich auch das, was sie brauchen, empfangen können. Das ist wichtig. Weil ohne Glauben, haben wir ja gelesen, Hebräer 11,6, ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Deshalb wollen wir unseren Herzensglauben, der ist damit gemeint, wieder einen Tritt geben, dass er einfach ein bisschen in Bewegung kommt, dass er sich entwickelt und dass er dann auch fähig ist, zu empfangen und dementsprechend zu handeln und zu reden. Also sprich, auf die Ebene des Geistes zu gehen, mit Gott in Einklang zu kommen und zu empfangen. Die Schriftstelle Hebräer 11,1 war unsere Schlüsselschriftstelle. Da steht, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein inneres Überzeugtsein, eine Gewissheit von den Dingen, die man nicht sieht. Also der Glaube ist es, der die Dinge verwirklicht, steht hier schwarz auf weiß. Der Glaube ist eine Verwirklichung oder ist die Verwirklichung dessen, was man hofft oder was man erwartet von Gott, was man betet und er ist von innen heraus überzeugt, auch wenn er es mit seinen Sinnen noch nicht sieht, so jetzt mit meinen Worten. Aber der Glaube bringt es in Existenz. Er macht es sichtbar in der irdischen Welt, in deiner irdischen Realität. Na, da brauchen wir es ja schließlich, ne? Die Gebetserhörung, egal was es ist. Also sei überzeugt von seinem Wort und dann wird dein Glaube auch das Wort der Verheißung verwirklichen und du wirst die Ergebnisse einheimsen. Wie gesagt, es ist aber nicht dein Wissen, Wissen ist gut, eine Information und dann auch der Kopfglaube, der zuerst einmal entsteht, aber dann muss es eben weitergehen in den Herzensglauben, denn der ist ausschlaggebend. Das ist von innen heraus. Und das merkst du am ehesten, ob du Herzensglauben hast oder ob es bloß im Verstand ist, wenn irgendwo ein Problem auftaucht und plötzlich der Verstand verrückt spielt und überlegen anfängt, was jetzt noch alles passiert und was alles falsch ist und was man selber falsch gemacht hat. Aber der Herzensglauben, der macht das nicht. Der Herzensglaube ist immer auf Gott und seine Fähigkeit fixiert. Der weiß immer, der Herr ist mit mir, der Herr liebt mich, der Herr hilft mir und so kann ich beten und dann gibt es eine Lösung für das Problem. Dann wird ein Eingreifen Gottes kommen. Der Kopfglaube, der ist dann ganz gleich dabei zu zweifeln und rechnet eigentlich gar nicht mit Gottes Werk in dem Fall. Dieser Herzensglaube, für den ist Zweifel keine Option mehr. Der Kopfglaube hat die Option zu zweifeln und Befürchtungen zu hegen, Sorgen zu machen, Ängste zu bekommen. Der hat das gleich auf dem Schirm. Der Herzensglaube hat die Allmacht Gottes und die Liebe Jesu auf dem Schirm. Das ist der Unterschied. An dem kann man es ein bisschen messen. Wie gesagt, nicht falsch verstehen, wissen und Kopfglaube ist gut. Aber verstandesmäßige Zustimmung ist schon mal gut. Weil wenn jemand nicht einmal zustimmt, was die Schrift sagt, dann wird auch kein Glaube entstehen. Aber mit diesem verstandesmäßigen Zustimmen fängt es erstmal an. Und wenn man da dabei bleibt und sich damit auseinandersetzt, entwickelt sich diese Gewissheit im Herzen. Ja, das ist ja, wie so eine kleine Zündkerze innen drin, wo man sagt, ah ja, jetzt. Und das soll aber dann nicht gleich wieder ausgelöscht werden. Ja, der Zündfunken einer Zündkerze, der dauert bloß eine Zehntelsekunde, wenn überhaupt. Dann ist er schon wieder weg. Aber es soll anfangen und es soll bleiben. Und das ist unser Teil, den wir dazu tun müssen, indem dass wir immer wieder das Wort Gottes hören, darüber nachsinnen, diese Flamme am Leben zu halten und größer werden zu lassen. Also ein vollkommenes Überzeugtsein von den Dingen, die man mit den Augen nicht sieht, mit den Fingern nicht ertasten kann und so weiter. Und trotzdem ist man davon überzeugt, dass der Herr mein Gebet erhört hat, dass der Herr das vermag, was ich erwarte und es verwirklicht, weil ich glaube. Ich habe das Beispiel vorgelesen, wie Elia glaubte, dass es zu regnen beginnt und sein Diener nicht. Er musste dann 7-mal nachschauen, ob es jetzt schon anfängt. Und sicher, es hat angefangen, weil Gott es gesagt hat. Und Elia hat Gottes Wort gehört und geglaubt und dann wurde es auch so. Ich lese jetzt das heute nicht mehr alles vor. Und dann gibt es einen Vers, Epheser 3,20. Den müssen wir uns gut merken. Hier sagt uns der Paulus, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Ja, da meint er den Herrn, unseren Jesus oder auch den himmlischen Papa, den Heiligen Geist, weil die drei sind sich ja eins, der kann über die Maßen mehr tun, als du dir erbittest oder dir bloß ausdenken kannst. Ja, das ist ein Maßstab. Wir haben oft das Problem, ja, da geschieht ja nicht einmal das, was wir erbitten oder was wir erdenken. Aber hier sagt die Schrift, er kann noch mehr. Also begrenzen wir ihn nicht. Er kann alles, er kann das, was du erbeten hast, auch tun. Wenn dein Glaube zündet, wird er es auch tun, weil er nicht lügen kann. Deshalb sagt der Glaube, bei unserem Gott sind alle Dinge möglich. Und das ist wichtig zu wissen. Zwei Dinge, dass bei Gott alles möglich ist und dass er dich unendlich liebt. Er liebt dich nicht, weil du der und der bist und das so super gemacht hast oder egal aus welchem Grund du meinst, sondern er liebt dich, weil du ein Mensch bist. Das ist das Interessante. Und weil er die Menschen geschaffen hat nach seinem Bilde, so wie er sich das ausgedacht hat, vielleicht auch sogar nach seinem Ebenbild, ich weiß es nicht genau, aber deshalb liebt er seine Schöpfung. Wir denken oft ganz andere Kategorien. Er liebt die Leute, die Gutes tun, und die, was Schlechtes tun, die liebt er nicht. Und das stimmt einfach nicht. Grundsätzlich liebt unser Papa alle seine Menschen, alle seine, die er geschaffen hat. Nur die Glauben, die Kinder, die empfangen diese Liebe auch viel eher und können mit dieser Liebe was anfangen. Und die wirkt sich in deren Leben aus. Der Sünder, der hat da eine Blockade, ja, ein Brett vorm Hirn. Er trinkt diese Liebe nicht durch. Und dann schimpft er auf Gott, weil er meint, das ganze Schlechte, was in seinem Leben passiert, das hat Gott ihm geschickt. Und das stimmt auch wieder nicht. Ja, das ist der Teufel, der sein Mist immer Gott in die Schuhe schieben will. Aber das ist halt einfach ein Lügner von Anfang an. Okay, jetzt sind wir wieder zurück zu unserem Hebräer 11,1. Unser Glaube, wenn wir es jetzt ein bisschen persönlicher auslegen, das Ganze, unser Glaube verwirklicht das, was wir erwarten. Unser Glaube, er ist beharrlich überzeugt von den Dingen, die er noch nicht sieht. Ja, das müssen wir wissen. Oder dein Glaube bringt das in Existenz, was du erwartest, was du erhofft hast, was du gebeten hast oder was dir verheißen ist. Wenn der Glaube eben, wie ich schon gesagt habe, anfängt zu zünden, dann entsteht so eine innere Vorfreude. Das ist auch noch so ein Indikator, habe ich jetzt Glauben oder habe ich keinen? Ja, das ist, ja, genau, so ist es. Jetzt, ja, es kommt, der Herr ist für mich, er liebt mich, er macht es. Gut, es kann Phasen geben, wo die Vorfreude vielleicht ein bisschen untergegangen ist, wenn der Feind dir widersteht und versucht, dir diesen Glauben wieder madig zu machen und zu zerstören. Und dann musst du aber trotzdem einfach dranbleiben. Dranbleiben, die Schriftstellen wieder zitieren oder nachlesen, dein Glauben wieder ganz neu entfachen, draufsetzen, bis es verwirklicht ist. Für den Glauben ist das ganze Ding eigentlich schon Realität, obwohl er es jetzt noch nicht mit seinen irdischen 5 Sinnen erfassen kann. Das ist der Unterschied. Okay, also wenn du anfängst, oder wenn dein Glaube anfängt zu zünden und vorwärts zu gehen und die ganze himmlische Welt in Bewegung setzt, dass das hervorkommt, was du erbeten hast, dann tritt dein Glaube oder auch du, besser gesagt, dein Geist, in Konfrontation mit bestimmten Mächten und Umständen. Er tritt in Konfrontation mit Zweifeln, mit Unglauben, mit Irrglauben. Das ist ganz eine gemeine Sache, weil da meinen Leute, sie glauben ja eh, aber leider eben das Falsche oder in einer falschen Form und dann funktioniert es nicht. Dann taucht also Gesetzlichkeit, Verdammnis auf, die dich wieder vom Glauben abbringen wollen, so ungefähr, ja, du doch nicht. Du bist doch der und der und du tust doch das und das oder hast getan, du bist doch ein Sünder. Ja, dann sagt dir diese Verdammnis, du bekommst von Gott nichts. Und das sind lauter so satanische Lügen und Festungen, die religiösen Leute den Christen eingeimpft haben. Aber wenn unser Glaube fest bleibt und diese Konfrontation nicht scheut und dem angeht und überwindet, dann werden diese Festungen fallen, die Mächte der Finsternis, die dahinter versteckt sind, fliehen und das, was der Glaube empfangen hat, wird auch verwirklicht, das heißt, es wird sichtbar. Der Glaube, der steht dann fest und lässt sich nicht abbringen von all dem, was verheißen ist, was er glaubt, er kämpft den guten Kampf des Glaubens und er gewinnt ihn auch. Aber es ist eine Hartnäckigkeit notwendig. Manchmal, also nicht dauernd, aber manchmal, wenn so ein Widerstand auftaucht, ist ein Stück weit Hartnäckigkeit schon sehr, sehr angebracht. Obendrein ist die Logik, der Verstand, auch noch ein größeres Problem gegen den Glauben, weil der Verstand über die Natürlichkeit schlecht hinauskommen kann, außer er hat schon vor Augen größere Wunder gesehen, dann tut sich auch der Verstand einmal ein bisschen leichter. Ansonsten hat der Verstand erst einmal eine ziemliche Blockade, das anzunehmen und sagt, das kann ja gar nicht sein, wie soll denn das geschehen und so weiter. Aber der Herzensglaube ist überzeugt, dass geschieht, was er erwartet, was er erbeten hat, was Gott gesagt hat und es wird einfach verwirklicht. Christen, die religiöse Lügen als Wahrheit ansehen und diese glauben, die werden diesen Kampf gegen diese Widerstände, Konfrontationen mit Sicherheit nicht gewinnen oder nicht leicht gewinnen. Die religiösen Lügen sind meiner Meinung nach eine der besten oder stärksten Festungen, die dem Glauben widerstehen, weil man sie als Wahrheit ansieht. Das ist das Problem. Wenn man etwas als Lüge ertappt hat und enttarnt hat, dann tut man sich leichter, das wegzutun und der Wahrheit Raum zu geben. Aber wenn du an einer Lüge festhältst, sie als wahr ansiehst und sogar danach richtest und danach handelst und so redest, dann richtest du eigentlich mehr eine Festung gegen deinen Glauben auf, als wie wenn du Festungen niederreißen würdest. Darum ist es so, so wichtig für uns Christen, die neutestamentlichen Wahrheiten zu erkennen, weil Jesus gesagt hat, die Wahrheit macht uns frei. Ja, die Lüge blockiert uns, die bindet uns, die zerstört uns, weil sie aus dem Satan entsteht. Und die Wahrheit kommt von Gott und sie macht uns frei. Sie macht uns wirklich frei. Nicht bloß so eine Pseudo-Wahrheit, wie die Welt sie anbietet, sondern eine geistliche Freiheit, wo wir auf der Ebene des Geistes leben können. Wie der Paulus also wandelt im Geist, wandelt auf der Ebene des Geistes. Dann wirst du nicht mehr im Fleisch wandeln, dann juckt dich das Natürliche gar nicht mehr so, weil du weißt, wo deine Position ist, weil du weißt, welche Autorität du hast, dann geschieht es einfach. Ja, wenn du Jesus wieder als Beispiel nimmst, der hatte kein Problem mit Sturm und Wellen und keine Ahnung was alles. Er hat es einfach überwunden, er ist übers Wasser gelaufen, als wäre es fester Boden. Hartes Beispiel, aber wir sehen, der ist aus der Position des Geistes unterwegs gewesen. Die Jünger, die waren auf der Position des Verstandes und haben geschrien, Herr, wir kommen um. Na, das ist das, wo der Mensch grundsätzlich steckt. Und das will uns der Heilige Geist lehren, dass man aus diesem Unglauben, Verstandesproblem oder aus der Verstandesebene herauskommen können. Damit wir nicht da Niederlagen einstecken müssen und vielleicht gar nicht wissen, warum. So wie die religiösen Leute. Ja, ich habe doch 20 Vater unser gebetet und so weiter und trotzdem ist nichts passiert. Ja, das ist genau so ein Fall. Und diese Lügen ersticken das Wort oder sie entkräftigen das Wort und dann bringt es halt einfach keine Frucht. Das ist im Gleichnis vom Sämann klipp und klar beschrieben. Viele Christen beschäftigen sich mit der Frage, haben wir letztes Mal auch schon drüber geredet, warum werden meine Gebete nicht erhört? Das ist eine falsche Frage. Diese Frage soll man sich eigentlich nicht stellen oder nur selten stellen. Manchmal ist es schon angebracht, aber nicht dauernd. Und dann fangen die Leute an zu suchen, was ist der Grund, wo ist die Ursache, wo habe ich noch gesündigt, wo muss ich noch Buße tun, wo sind noch Vorfahren schuld oder irgendwelche anderen Dinge, was ein Fluch vielleicht hinter mir nachziehen könnte und ja, und Verdammnis natürlich hervorbringt, weil diese und jene Sünde, und man schaut dann nicht mehr auf das Kreuzeswerk, wo die Sache mit der Sünde erledigt wurde. Ich schicke euch demnächst einmal Bilder von dem Film Die Passion, wie sie das gemacht haben, wie Jesus da zusammengerichtet worden ist, also ziemlich heftig, vielleicht ein bisschen ein Bild davon kriegt, wenn die Strafe getroffen hat, was er auf sich genommen hat. Und wie gesagt, diese Frage und diese Ursachensucherei, die bringt dich eher in Blockadehaltung und hinter Festungen, als wie wenn sie sich frei machen würde. Aber vielleicht hast du dir mal eine andere Frage gestellt, die du eigentlich dir stellen solltest. Warum erhört mein Vater meine Gebete? Dann suche Gründe, warum dein Vater deine Gebete endlich erhört. Das tut kaum jemand. Man betet halt einfach einmal und schaut mal, vielleicht kommt was dabei raus und vielleicht auch nicht. Und wenn nicht, ja, warum denn nicht? Und man klagt vielleicht sogar seinen himmlischen Papa an. Du hast doch gesagt und jetzt hast du es nicht getan und so weiter. Also die Frage muss sein, warum erhört mein Papa meine Gebete? Und als Grundlage gibt es ja einige Bibelverse, die uns versprechen, wenn wir in seinem Namen, in Jesu Namen bitten, er uns es gibt. Und wenn wir glauben und so weiter, das kannst du dir mal raussuchen, anhand einer Konkordanz vielleicht. Ich glaube, ich habe es auch auf der Homepage schon mal zusammengeschrieben und draufgestellt, dass man es nachlesen kann, so diese Gebetsschriftstellen. Da hast du ein Hilfsmittel dazu. Und dann fängt dein Glaube nämlich an, wieder zu zünden. Dann weißt du wieder, warum der Herr deine Gebete erhört. Und das grundlegende Ding ist, weil er dich liebt. Weil er dich liebt, deshalb erhört er deine Gebete. Gut, er wird vielleicht ein Gebet, wo du Blödsinn betest, das dir schaden würde, nicht erhören, weil er eben dich liebt und nicht will, dass du Schaden leidest. Aber grundsätzlich hat Jesus gesagt, was du bittest, was du brauchst, wird er dir geben. Und wenn du dich mit den Schriftstellen beschäftigst, dann wird er immer klarer, wie sehr er dich liebt und dass er deine Gebete ja gerne erhört. Dass er nicht da sitzt und so ein bisschen so grantig, ach, will der schon wieder was? Passt mir jetzt gar nicht ins Konzept. Der freut sich, wenn seine Kinder kommen, um etwas zu beten und zu bitten, was sie brauchen, und er es ihnen gerne gibt. Der Vater gibt uns nämlich gerne. Der Vater hat Freude an seinen Kindern. Gut, wir wollen, dass unsere Gebete erhört werden, egal ob es eine kleine Sache ist, die sich vielleicht sogar im Natürlichen lösen hätte lassen, ja, mit irgendeinem Medizinchen oder keine Ahnung was, oder mit Geld. Ja, manche Dinge lassen sich mit Geld lösen, aber wir wollen ja lernen, dass sich die Dinge nicht mit Geld lösen lassen, sondern mit Glauben und übernatürlich. Wenn ich das immer so anschaue, wie die Leute heutzutage Mission betreiben, dann betreiben sie Mission mit Geld. Da bauen wir noch ein Krankenhaus, da bauen wir noch ein Waisenhaus. Ist alles gut und recht, ist schön. Da spendet man noch irgendwas. Aber das Wirkliche, das Geistliche, dass da Zeichen und Wunder und Heilungen passieren und die Leute das anständige Evangelium vermittelt wird, das ist damit in den Hintergrund gekommen. Das hat Jesus nicht getan. Jesus ist nicht umhergegangen und hat seine Jünger rumgeschickt, sammelt fleißig jetzt Spenden ein, weil jetzt brauchen wir da Geld und jetzt brauchen wir da Geld. Das Einzige, wo Geld gebraucht wurde, war dann für die Steuer, wo der Petrus den Fisch gefangen hat. Und da war das Goldstück drin, damit die Steuer für Petrus und für Jesus bezahlt werden konnte. Also er war einfach auf einer anderen Ebene. Und wenn die geistliche Ebene mal so richtig flutscht, wenn es offen ist und diese Wunder so geschehen, wie es eigentlich sein sollte, wie es bei Jesus war, dann tritt das Geld in den Hintergrund, dann sind wir nicht mehr die Sklaven vom Geld. Ja, die Christen sind oft genau die gleichen Sklaven des Geldes, als wie die Leute in der Welt. Und das, glaube ich, ist nicht ganz so richtig. Okay, also der Glaube ist die Verwirklichung dessen, was wir glauben oder hoffen und erwarten. Und der Glaube ist schon überzeugt, auch wenn man es noch nicht sieht. Der Glaube verwirklicht es. Darum ist Glaube notwendig und darum gefällt Gott Glaube. Weil Gott möchte den Menschen unwahrscheinlich viel Segen schenken. Aber es geht nicht. Ja, die geistlichen Gesetzmäßigkeiten sind da dagegen. Wenn es anders wäre, könnte Gott jederzeit, ja, da muss machen, dem was geben, den heilen, so einfach verteilen, wie er lustig ist. Aber vielleicht habt ihr es schon gemerkt, das tut er nicht. Das könnte er tun, wenn die geistlichen Gesetzmäßigkeiten so wären. Aber es ist halt einfach nicht so. Es geht über die Schiene des Glaubens. Gott ist ein Gott des Glaubens und ohne Glauben geht's einfach nicht. Deshalb trainieren wir Glauben. Deshalb möchte ich einfach uns alle, mich nicht ausgenommen, wachrütteln, Glauben zu entwickeln, die Dinge zu sehen, die neutestamentlich für uns relevant sind. Weil es nützt uns ja nichts, wenn der damals vor 2000 Jahren einen Glauben gehabt hat und geheilt worden ist oder eben der Wind und der Sturm gestillt wurde, das nützt uns ja heute nichts. Ja, da können wir was draus lernen, okay, aber es nützt uns ja nichts, weil wenn heute der Sturm geht und dein Hausdach schon wackelt, dann nützt dir das nichts, wenn es damals funktioniert hat. Dann musst du heute aufstehen und deinen Glauben auspacken. Ja, Jesus hat seine Jünger damals auch gesagt, wo ist denn euer Glaube? Er hat tief und fest geschlafen, hinten im Boot drin, und die Jünger waren, wir kommen um, und er sagte, wo ist euer Glaube? Und ich sagte heute immer noch, wo ist euer Glaube? Ihr habt ihn, aber ihr müsst ihn einsetzen. Ihr habt ihn, aber ihr müsst ihn aufwecken. Also diese Schriftstelle Hebräer 11,1 kann dir helfen, deinen Glauben aufzuwecken, so wie all die anderen Gebetsschriftstellen und die Zeugnisse, die in der Schrift stehen oder die man vielleicht von anderen gehört hat oder selber schon Gebetserhörungen erlebt hat. Das weckt den Glauben wieder ein Stück weit auf. Jetzt habe ich diesen Hebräer 11,1 ein bisschen ausgeschmückt, und so lese ich das jetzt einmal vor. Mein überzeugter Herzensglaube verwirklicht das, es macht es sichtbar, es bringt es in der natürlichen Welt in Existenz, was ich jetzt hoffnungsvoll erwarte, das, was ich erbeten habe, das, was mir verheißen ist, was Gottes Wort mir zusagt. Mein Glaube ist beharrlich, er besteht darauf und ist völlig überzeugt von den Dingen, die er erbeten hat, aber im Natürlichen noch gar nicht sieht. So könnte man es einmal ein bisschen ausschmücken. Das muss jeder für sich selber tun, weil dann beschäftigst du dich mit dem Thema. Und dann werden dir vielleicht Worte einfallen, wie es bei dir passt, wie es bei dir den Groschen fallen lässt. Und sagt, ja, jetzt habe ich es. Jetzt bin ich ein Stück vorwärts gekommen. Dass diese innere Überzeugung auch entsteht, da ist ein bisschen Aktivität, geistliche Aktivität dazu notwendig. Ich habe letztes Mal gesagt, wir waren ja nicht dabei vor 2000 Jahren, als Jesus gekreuzigt wurde, als sie dieses Kreuz erhöht haben. Wir haben es auch nicht mit unseren eigenen Augen sehen können. Wir sind darüber informiert worden. Und jetzt sehen wir es durch den Glauben. Und dieser Glaube macht es für uns zur Realität. Vielleicht haben wir zwar ein bisschen falsche Vorstellung, wir werden uns nicht leicht uns das genauso vorstellen können, wie es wirklich war. Aber diese Fotos von dem Film können uns vielleicht ein bisschen mehr diese Realitäten da vor Augen malen. Aber für uns ist heute wichtig, was ist am Kreuz wirklich passiert? Für was ist es gut? Warum musste der gekreuzigt werden und was habe ich denn da davon? Welche Verheißungen haben da ein Ja und ein Amen dazu bekommen durch dieses Kreuz, durch diesen Tod von Jesus am Kreuz? Und es ist einfach unsere Erlösung. Jesus sagte ja, es ist vollbracht. Es ist vollkommen vollbracht. Und das ist unser Basisglaube, den wir als Christen haben müssen. Und den haben wir auch geschenkt bekommen, sonst hätten wir uns nicht einmal bekehrt. Und er hat uns das ewige Leben gebracht. Und es ist Gottes Wille, dass wir erlöst werden. Es ist Gottes Wille, dass jeder Mensch erlöst wird, weil Jesus für jeden Mensch bezahlt hat. Bloß die einen wollen es annehmen und die anderen nicht. Aber sie brauchen alle eine genauere Information, weil das, was ihnen die Kirchen vermittelt haben, kann ich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Wenn man dann wieder hört von den Missbrauchsskandalen und so weiter, dann, und weil die ja Jesus vorhin hinstellen ein Stück weit, wird da praktisch Jesus in Verruf gebracht. Und das ist natürlich eine üble Sache. Aber wir haben geglaubt und deshalb haben wir auch die Erlösung, wie der Paulus schreibt, Epheser 1,7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Und was haben wir? Die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und das ist so, so toll und so wichtig. Sein Opfer, dass er als Lamm, als Opferlamm geschlachtet wurde, hat uns Vergebung all unserer Vergehungen, unserer Sünden gebracht. Ein Geschenk. Die Sündennatur von Adam her, die wir in uns trugen, ist beseitigt. Dieses Sünder-Dasein und alles im Folgen, es kam alles auf Jesus, es ist von uns weggenommen, es ist beseitigt. Und wenn dir jemand gesagt hat, du bist ein Sünder, dann hat er gelogen. Also du bist der Gerechter. Ja, und wenn dir jemand die Gebote vorhält, dann ist er auch am Holzweg, weil das Gesetzesende ist mit Jesus Christus gekommen. Und wenn du ein Glaubender bist, dann bist du ein Gerechter. Und obendrein, und das müssen wir uns ein bisschen besser vor Augen halten, sind wir erlöst von den Begrenzungen der natürlichen Welt. Ja, wenn man dieses Beispiel wieder nimmt, wenn es uns Jesus gegeben hat, auf dem Wasser zu laufen, er war nicht begrenzt von der physikalischen, natürliches Welt. So ein hartes Beispiel, klar, aber geht einmal, dass wir sehen, dass wir von nichts begrenzt sind. Aber wenn wir im Geist wandeln, nach dem Geist oder auf der Ebene des Geistes, ist eben auch alles möglich. Wie die Schrift auch sagt, alles ist möglich dem, der glaubt. Da haben wir noch ein Stück hinzuarbeiten, dass unser Glaube sich dementsprechend aufbaut. Jesus hat uns losgekauft am Kreuz vom Fluch des Gesetzes. Ja, weil das Gesetz hat einen Fluch hinter sich hergezogen. Wenn man nicht alles hält, von A bis Z, zu aller Zeit, dann bist du Gesetzesübertreter und dann tritt automatisch der Fluch in Kraft, den du in 5. Mose 28 auch nachlesen kannst. Wie gesagt, es ist sehr gut, dass Jesus uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft hat und das Zeitalter des Gesetzes für beendet erklärt hat. Leider haben Menschen es immer wieder aufgerichtet, aber wir müssen sehen, dass es falsch ist, dieses Gesetzeszeitalter aufzurichten, sondern wir leben im Zeitalter der Gnade. Dann hat er uns am Kreuz erlöst von allen Krankheiten, Gebrechen, Schwachheiten, Leiden, Schmerzen und so weiter. Das steht ziemlich deutlich in den Schriften, aufgebaut auf Jesaja 53, wo hier geschrieben steht, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Und aus Grund dessen hat auch Jesus geheilt. Das kann man lesen in Matthäus 8,17. Nachdem er ja geheilt hat, heißt es hier, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also Jesus hat das prophetische Wort von Jesaja 53 erfüllt, indem dass er geheilt hat. Und Jesus ist heute noch derselbe und wir sind seine Brüder und Schwestern und sollen ihn nachahmen. Und der Petrus hat Ähnliches geschrieben, 1. Petrus 2,24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Er bringt es am Punkt, unsere Sünden hat er an seinem Leib, ans Kreuz, an das hölzerne Kreuz hinaufgetragen. Wir sind den Sünden abgestorben, ja, mit ihm gestorben, heißt es, und damit kannst du auch nicht mehr gestraft werden, weil einen Toten zu verurteilen und abzustrafen für seine Sünden ist fast der Käse, oder? Aber wir sind mit ihm auch wieder lebendig geworden und werden aber nicht mehr für die Sünden abgestraft, weil ein anderer dafür gelitten hat. Und durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, da bezieht er sich wieder auf Jesaja 53, der Petrus. Dann ist noch eine Sache am Kreuz passiert, die unser Glaube erfassen muss, damit es verwirklicht wird, damit es in unserem Leben auch wirklich wird, dass wir das ja auch erleben, dass es nicht bloß irgendwo, ja, haben wir gehört, wäre schön, wenn es so wäre, sondern dass es auch dann zur Realität wird. Und das sagt uns Paulus 2. Korinther 8,9, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Wow, diese Aussage, die ist gigantisch. Um unseretwillen ist Jesus arm geworden. Nichts mehr hat er besessen. Sein Kleidungsstück haben sie noch gelost oder haben es zerrissen, zerteilt, den Stoff. Nichts mehr hat er besessen. Auch keine Freiheit mehr, nichts mehr. Aber hier steht, damit wir durch seine Armut reich würden. Jesus war vorher reich und wurde arm und wir waren vorher arm und werden dann reich. Das ist ein Tausch. Da musst du mal drüber nachdenken, bis dir das durchgeht, dass du weißt, dass der Herr es will. So viele religiöse Leute haben die Armutstheologie gelehrt und gepredigt, sodass wir gerade so noch durchs Leben schlürfen können. Das ist nicht das, was die Schrift uns verheißt. Und dann hat Jesus unsere Ängste getragen, unsere Schmach, die Ablehnung, den Spott, alle Einsamkeit und Verlassenheit und so weiter. Und er hat uns versetzt aus dem Machtbereich Satans und hat uns in seinen Herrschaftsbereich, in sein Königreich hineinversetzt. Das ist auch noch eine Sache der Erlösung am Kreuz. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Eine ganz klipp und klare Aussage. Errettet von der Macht der Finsternis. Er hat uns nämlich ins Licht hineingestellt, in sein Reich. In seinem Reich ist nämlich Licht und nicht Finsternis. In seinem Reich ist Liebe und Gnade und Frieden und so weiter. Und da hat er uns hineinversetzt und hat uns dieses Bürgerrecht des Himmels gegeben. Ja, das steht in Philipper 3,20. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Und das sind die Rechte, die uns zustehen. Und wenn du dein Recht einklagst nach dem Bürgerrecht des Himmels, dann wird dir auch Recht verschafft. Ganz einfach, weil sonst wäre das Bürgerrecht umsonst. Das Bürgerrecht berechtigt uns, hinzuzutreten zum Gnadenthron, zu bitten und zu empfangen, Das heißt, auf die Ebene des Geistes zu bewegen, weil dort steht der Gnadenthron. Nicht mehr im Tempel in Jerusalem, den haben sie dann 70 nach Christus kaputt gemacht. Und er wurde auch nicht mehr aufgebaut, weil ein anderer Tempel aufgebaut wurde. Jesus hat gesagt, in drei Tagen baut er den Tempel wieder auf. Haben sie alle ausgelacht. Aber er hat gesagt, von seinem Körper, von seinem Leib, vom Leib Christi, der wir sind, der ist nach 3 Tagen wieder aufgebaut worden, der ist wieder auferstanden. Jetzt ist der Tempel, die Gläubigen alle zusammen miteinander, sind der Tempel und so können wir hintreten vor den Gnadenthron. Weil der Tempel praktisch ja, das Haus ist, wo der Gnadenthron drin ist. Und so weiter. Ne? Also setze deinen Glauben auf das, was uns verheißen ist, was die Schrift neutestamentlich sagt. Setz deinen Glauben auf die Verheißungen, wo er ein Ja und Amen dazu gegeben hat. Ja, versuch nicht irgendwas irgendwie hinzudrehen, wie es manche machen, sondern schwarz auf weiß, klipp und klar, neutestamentlich, nimm das bare Münze in deinem Glauben und verbinde es im Herzen, das Wort mit deinem Glauben, und es wird Frucht hervorbringen. Und lass nicht zu, dass es dauernd erstickt und entkräftet wird mit irgendeinem anderen Zeug. Das ist das, wo ein großes Problem in der Christenheit ist. Oder auch der modernen Zeit, weil die moderne Zeit, die bombardiert uns mit Informationen und was noch alles zu tun ist und was noch alles notwendig ist und was weltweit alles passiert. Da werden wir tagtäglich bombardiert. Man schaut eher ein bisschen, da man sich ein bisschen zurückhält, aber man kann es fast nicht ganz ausschließen. Und so werden wir bombardiert und der Versuch, das Wort zu ersticken und zu entkräften, ist natürlich da oft einmal sehr erfolgreich. Aber wir müssen unseren Glauben auf das Wort Gottes setzen und nicht auf das, was vor Augen ist, nicht auf das, was uns die Medien berichten. Gut, man kann einmal was hören, dass man ein bisschen informiert ist, aber wenn du dauernd jeden Tag x-mal das hörst, dann dringt es ein, dann ist genau das passiert, was du eigentlich mit dem Wort Gottes tun sollst. Das soll dauernd dich bombardieren und in dich eindringen, dass der Glaube entsteht, der richtige Glaube und nicht die Meldungen dieser Welt und des Bösen. Ja, dann entsteht was anderes als ein richtiger Glaube. Dann entsteht irgendein anderer Glaube, Angstglaube oder Sorge und ja, was weiß ich alles. Also beschäftige dich mit dem guten Wort des Evangeliums, mit deiner Erlösung und all diesen wunderbaren Verheißungen, die für dich gültig geworden sind, weil die Sünde weg ist, weil du nicht mehr als Sünder dastehst, sondern als Gerechter. Und dann wird dein Glaube Frucht hervorbringen. Dann werden große Dinge in deinem Leben geschehen, die dir zum Guten sind. Dein Glaube wird zu einer inneren Gewissheit, ja, zu einem Wissen. Ja, oft ist es so, ja, ich glaub's halt, aber so vage, nichts Genaues weiß man ja nicht, muss ich es halt glauben. Ja, nein, das wird zu einer inneren Überzeugung, zu einem Wissensglauben, möchte ich fast sagen. Und dann funktioniert es. Abraham und Sarah waren erfolgreich mit dem Glauben. Es war mit Sicherheit nicht einfach in der Situation, in dem Alter. Aber sie haben nicht aufgehört, der Zusage Gottes Glauben zu schenken. Ja, und sie haben Gott für treu erachtet, weil er die Verheißung gegeben hat, so wird er sie auch erfüllen. Und wenn du diese Haltung einnimmst, die Verheißungen kennst und Gott für treu erachtest, dass er dir das auch gibt, was verheißen ist und was du erbeten hast, dann wirst du auch dementsprechend die Ergebnisse sehen, auch wenn es vom natürlichen Standpunkt her ein Unmöglich dahinter steht. Aber bei Gott ist eben nichts unmöglich. Zum Abschluss lese ich noch einen Vers, 2. Korinther 1,18. Hier sagt uns der Paulus, Gott aber ist treu und er bürgt dafür, dass unser Wort an euch nicht Ja und Nein zugleich ist. Also Gott bürgt für das Evangelium, Gott bürgt für die Verheißungen. Ja, das Wort ist nicht bloß ein Ja und ein Nein zugleich. Und Ja und Nein zugleich, das könnte man zusammenfassen in vielleicht, oder? Vielleicht gibt es nicht. Es gibt bei Gott ein Ja zu seinem Wort. Ja, dazu stehe ich, ich bin treu, ich bin gerecht, ich bin allmächtig. Das Nein ist gestrichen, das Vielleicht gibt es nicht. Diese Haltung müssen wir uns aneignen, damit unser Glaube aufwachsen kann, damit unser Glaube den Raum bekommt in unseren Herzen, damit der Glaube auch die Frucht hervorbringt. So, liebe Leute, preist den Herrn. Er ist gut, er ist treu und er liebt dich und mich unendlich. Jetzt machen wir Lobpreis. Du bist gut zu uns. Du liebst uns, Jesus, unendlich. Du hast dich für uns hingegeben, abschlachten lassen aus lauter Liebe. Danke, Jesus. Danke dir, Jesus. Der Herr ist gut zu uns. Er ist gut zu dir, er ist gut zu mir. Gott ist gut, Halleluja. Gott ist Liebe. Gott ist die Liebe. Gott ist die Liebe, er kann gar nicht alles, als zu lieben. Halleluja. Deine Liebe ist meine Stärke. Deine Liebe ist die Fülle meines Lebens. Deine Liebe rettet mich. Deine Liebe übersteigt alle Erkenntnis. Deine Liebe ist ein Geschenk. Deine Liebe macht uns zu überwinden. Thank you.
Ja, wer liebt, ist als Gott geboren. Ja, wer liebt, ist als Gott geboren. Deshalb lieben die Christen sie. Die Christen sind Liebesmenschen, weil sie aus Gott geboren sind, weil der Same Gottes, die Liebe Gottes in sie hineingekommen ist. Halleluja. Weil die Liebe Gottes in sie hineingekommen ist, durch den Heiligen Geist. Und weil die Christen wissen, dass sie Geliebte sind. Halleluja. Die Liebesnatur ist jetzt drin. Nehmen wir die Sündennatur mit Hass und Bosheit. Und die Liebesnatur ist eingezogen. Freundlichkeit, Güte, Gnade, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die Liebesnatur ist eingezogen und bringt ihre Frucht. Danke, Jesus. Halleluja. Setz jetzt frei diese Liebesnatur, diese göttliche Liebe setzt sich frei in unseren Geist, in unseren Herzen. Immer mehr. Halleluja. Immer mehr. Danke, Jesus. Deine Liebe. Und ich bete, Heiliger Geist, dass Offenbarung ist, in jedem von uns noch mehr die Liebe Gottes zu erfassen. Noch mehr zu erkennen, wie sehr wir Geliebte sind. Und wie sehr wir auch lieben können. Es ist einfach von innen heraus diese Fähigkeit da ist zu lieben, sich freisetzt. Nicht, dass wir lieben müssen, sondern weil wir Geliebte sind, deshalb lieben wir. Deshalb lieben wir immer mehr. Wir geben Gnade ab. Wir geben den Menschen Gnade ab. Unseren Nächsten geben wir Gnade. Halleluja. Gottes Gnade. Ehre sei dir, Jesus. So sehr hast du uns geliebt, Jesus. Dass du dich selber für uns hingegeben hast, als Opfer für unsere Sünde, als Opfer für die Sünde Adams. Halleluja. Davon hast du uns freigemacht. Aus lauter Liebe hast du es getan. Hat dir keinen Spaß gemacht, Jesus, die ganze Sache. Aber deine Liebe, Jesus, hat dich so weit gebracht, dass du das alles für uns erlitten hast. Und wir können nur danken, Herr, und dir glauben, auf dich bauen, dir vertrauen, mit unserem Glauben dir wohlgefällig zu sein. Danke, Jesus.